Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich würde mittlerweile sagen, ich bin ein Freund der Gemeinde. Ist total schön, ab und zu hier zu sein. Genau. Danke. Mit euch nachzudenken über das, was Gott vorhat für unser Leben. Und wie letztes Mal auch, kurz ein paar Infos. Was bewegt mich so in meinem Job als Sportpastor bei SRS? Ich habe heute drei kurze Infos dabei, gleich zu Anfang. Ich bin ja der Meinung, SRS ist in Bayern noch zu unbekannt, ja, dass man mit Gott im Sport sein kann, dort Menschen mit ihm bekannt machen kann. Das ist für viele noch ganz neu und deshalb wollen wir es bekannter machen. Und wir haben zum ersten Mal seit langer Zeit gleich zwei Sportcamps für Kinder und Jugendliche. Also wenn ihr junge Menschen kennt, für die ein Sportcamp was Cooles wäre, sagt ihm Bescheid. Sie werden sich dort sportlich verbessern, gutes Training erhalten und vor allem den besten Trainer aller Zeiten kennenlernen, und das ist Jesus Christus. Amen, oder? Genau, und das Zweite, das begeistert mich total. Ich habe ein neues Buch dabei. Das ist eigentlich gar nicht neu, weil das ist eine Bibel, das ist die Sportbibel. Und dazu gibt's eine coole Story. Wir haben gesagt, wir müssen es unbedingt schaffen, bis Dezember die neue Sportbibel fertig zu bekommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Im Februar sind die Olympischen Spiele in Turin und Cortina, irgendwie Italien, ja? Also die Olympischen Winterspiele sind in Italien, und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ganz einfach, Gott hat uns Türen geöffnet, so dass wir bei der Einkleidung der Olympiateilnehmer von Deutschland einen Stand haben. Das bedeutet, da kommen die ganzen Sportler, die teilnehmen, und suchen sich ihre Klamotten aus und probieren an, brauche ich den Trainingsanzug jetzt Größe M oder L? Und dann gibt's da noch verschiedene Stände, und ein Stand ist der Stand von uns. Und ich glaube, es wurden etwa 1000 Bibeln mitgenommen. Und viele Sportler sagen, oh, ich find's total schön, eine Bibel für mich zu haben, aber darf ich auch noch eine für meinen Bruder oder für meine Mutter mitnehmen? Und ich sage, ja, nimm mit. Also es ist total cool, die ist rausgekommen und für mich persönlich auch was sehr Besonderes. Da steht meine Story drin, ja, weil das ist einmal das Neue Testament in der modernen Übersetzung, was dort drin steht. Und dann viele Sportler, die berichten, wie sie Gott erleben. Und scheinbar haben sie keinen besseren Tischtennisspieler gefunden. Also habe ich so meine Story aufgeschrieben. Wie war das als Tischtennisspieler? Und ich gebe euch einen ganz kurzen Einblick, weil es direkt überleitet in unsere Predigt. Ich habe angefangen, mit 7 Jahren Tischtennis zu spielen und war sehr schnell sehr gut. Mein Papa hat sich beim Fußball irgendwie die Knie kaputt gemacht und hat gesagt, meine Kinder sollen keinen Fußball spielen, damit denen das nicht passiert. Er hat eine Tischtennisplatte gekauft, ich habe angefangen, wir haben jeden Tag gespielt. Dann sind wir in den Verein gegangen. Ein paar Monate später waren Vereinsmeisterschaften und ich habe direkt gewonnen. Und das war so für viele der Eindruck, der kleine Kerl, der könnte mal Profi werden. Und dann ging das jahrelang so weiter, so dass ich mit 12 Jahren schon bei den Erwachsenen mitgespielt habe, weil ich bei den Kindern nichts verloren habe. Und besser wurd's nicht. Ja, also da war so der kleine Kerl, wo man dachte, jetzt geht's los, da wird mal was ganz Großes draus kommen. Und dann ging auch ein Prozess los, aber anders als ich dachte. Ich bin nicht in der Bundesliga oder wo gelandet, sondern ganz woanders, an einem viel besseren Platz, mit vielen Höhen und Tiefen. Heute darf ich Sportpastor sein. Und mehr zu dieser Geschichte könnt ihr in dem Buch lesen. Ich habe hinten welche dabei. Wenn ihr mögt, nehmt gerne welche mit, und die eignen sich auch hervorragend, um sie weiterzugeben an sportinteressierte Menschen. Jetzt geht's los. Das war so damals das Gefühl, das ich hatte, das viele hatten. Ja, der Junge wird mal ein richtig guter. Und dann ging's los mit ganz viel Training. 4-5 Mal die Woche habe ich trainiert, hatte die besten Trainer der Region, war im besten Verein der Region irgendwann und hatte so das Gefühl, es geht los, da kommt was Großes. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, jetzt geht's los, auch aus anderen Zusammenhängen. Wir sind noch relativ frisch im neuen Jahr, ne? Und man denkt so, ja, jetzt geht's vielleicht mal los, dass ich mal gesünder lebe, wie January und so, ne? Also gesunde Ernährung. Oder jetzt geht's los, dass ich mal mehr Bewegung praktiziere. Aber was kommt dann und wie geht's weiter? Im Moment beschäftigt ihr euch hier in Pfaffenhofen mit dem Thema Jüngerschaft. Und die Frage ist heute, wie geht eigentlich Jüngerschaft los? Was sind so die Basics, die Grundlagen für Jüngerschaft, und wie war das bei Jesus? Wir schauen mal direkt zu ihm. Heute geht es um einen kurzen Text, in dem aber richtig viel drinsteckt. Und die Vorgeschichte ist folgende. Jesus war unterwegs in einer Gegend, die hieß Bethanien. Und da haben sich die ersten Jünger Jesus angeschlossen. Der eine hieß Andreas und der andere hieß Simon Petrus. Und dann waren sie unterwegs und kommen an einen weiteren Ort. Und da steht in Johannes 1 ab Vers 43, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen. Da findet Jesus Philippus und sagt zu ihm, folge mir nach. Philippus kam aus Bethsaida, aus dieser Stadt kamen auch Andreas und Petrus. Also die waren vor kurzem Jünger geworden von Jesus. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den Mann gefunden, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Jetzt geht's los. Heißt schlicht und einfach, dass Jesus Philippus findet und zu ihm nur drei Worte sagt. Folge mir nach. Und dann beginnt Jüngerschaft. Folge mir nach. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert Philippus darauf? Die Antwort ist gar nicht nötig hier zu erwähnen. Philippus hat natürlich ja gesagt. Welchen Grund hatte das? Damals gab es viele Lehrer, sogenannte Rabbis, und die haben Schüler um sich gesammelt. Jünger heißt ja Schüler. Und wenn du von einem Rabbi berufen wurdest, der gesagt hat, hey, ich möchte dich in meinem Team haben. Und du hast vielleicht so einen Job gehabt als Fischer und dann kamen jetzt nicht so ganz viele Fische zusammen. Dann hast du gedacht, hey, der will mich in seinem Team haben. Da bin ich dabei, ist doch völlig klar. Es war gar keine Frage, dass Philippus ja sagt. Deshalb muss das gar nicht erwähnt werden. Und dann erkennt Philippus sogar auch noch, dass es nicht irgendein Lehrer ist, sondern dass es der Messias ist. Er sagt, wir haben den Mann gefunden, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Die Menschen hatten eine riesen Sehnsucht nach Veränderung. Sie wurden unterdrückt vom Römischen Reich. Es war so die hinterste Provinz, so der Mülleimer des Römischen Reiches, kann man sagen. Die Lebensperspektive war nicht so cool. Diese bedrückte Stimmung, die du vorhin beschrieben hast, die haben die ganz stark gespürt. Und jetzt haben sie gesagt, hey, es müsste einer kommen, der alles neu macht, der uns frei macht von den Römern, der uns eine neue Hoffnung schenkt, ein Messias. Und in Jesaja und anderen Schriften im heutigen Alten Testament war der Messias angekündigt. Philippus erkennt, das ist der Messias. Das ist nicht irgendeiner, der gute Lehrinhalte vermittelt, sondern das ist einer, der gute Lehrinhalte vermittelt und der alles verändern wird. Mehr geht gar nicht. Dieser Messias möchte mich in seinem Team haben. Vielleicht kennt ihr den Uncle Sam. Folge mir nach. Wenn der Messias einen Menschen beruft, da gibt's überhaupt keinen Grund mehr zu überlegen. Denn es kann uns nichts Besseres passieren, als in seiner Nachfolge zu sein. Stell dir vor, dieser Jesus wäre heute hier. Also er ist hier, aber ich meine sichtbar als Mensch. Würde hier stehen, würde auf dich zeigen und sagen, folge mir nach. Also ich als nüchterner Mensch will sagen, lass mich kurz überlegen, Pro und Contra. Warte, ich schreibe nochmal eine Liste. Ich rufe nochmal drei Leute an, weil ich würde erstmal gerne wissen, was heißt das überhaupt? Worauf lasse ich mich denn jetzt ein? Philippus wusste wahrscheinlich noch nicht, dass er dann ungefähr 3 Jahre mit Jesus unterwegs sein wird und alle möglichen Dinge erleben wird. Aber was bedeutet denn Nachfolge überhaupt? Was heißt denn Jüngerschaft? Also wenn ich hier unterschreibe, was ist das Kleingedruckte? Man kann Jüngerschaft zusammenfassen auf 3 Stichworte. Das erste ist mit Jesus zusammen sein. Nichts anderes haben die Jünger gemacht, die waren ständig mit Jesus zusammen. Das zweite ist Jesus ähnlich werden. Wenn du mit Jesus zusammen bist, strahlt es auf dich ab. Plötzlich fängst du an, so zu beten, wie er betet. Plötzlich fängst du an, das zu tun, was er getan hat. Plötzlich fängst du an, so zu denken, wie er gedacht hat. Du wirst ihm ähnlicher. Und das dritte ist, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wenn er an meiner Stelle wäre, heute, was würde ich dann tun? Eine entscheidende Frage der Jüngerschaft. Für alle, die gern mehr davon wissen wollen, Buchtipp, Leben vom Meister lernen. Da geht es um die Frage, was heißt Jüngerschaft eigentlich heute? Glauben heißt nämlich nicht, dass ich die richtigen Lehrinhalte glaube, das auch. Glauben heißt nicht, dass ich einfach nur bete, das heißt es auch. Glauben heißt, ich gehe in die Schule von Jesus. Ich bin ein Schüler, ich setze mich auf die Lehrbank, ich fange an, Dinge zu lernen und dieser Lernprozess dauert ein Leben lang. Egal wie alt du bist, du kannst immer noch von Jesus lernen. So, und was ist das Erste, was Philippus in der Schule von Jesus lernt? Ich finde das total interessant. Jesus sagt zu Philippus, folge mir nach. Und was ist das Erste, was Philippus von Jesus nachmacht? Er geht zu einem anderen und sagt ungefähr das Gleiche. Also Jesus findet Philippus und dann heißt es hier, Philippus fand Nathanael. Und er sagt zu ihm, wir haben den Mann gefunden, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Jesus findet Philippus und Philippus findet Nathanael. Ich finde das großartig, wie so eine Kettenreaktion. Und er sagt, hey, ich habe den Mann gefunden. Ich muss dir davon jetzt erzählen, du musst auch mitkommen. Er kann nicht mehr an sich halten. Ein guter Bekannter von mir, ich durfte sein Jugendpastor sein, er war bei uns in der Gemeinde in der Jugend, er war begeistert von Jesus. Ich glaube, in einer Zeit von etwa 2 Jahren war die Hälfte seiner Schulklasse bei uns in der Gemeinde. Der hat die immer angeschleppt. Der sagt, ihr müsst kommen, ihr müsst euch das anhören. Und da sind coole Geschichten draus geschehen. Ja, manche waren einmal da und dachten sich, was ist das für ein komischer Haufen und sind nie mehr gekommen. Völlig okay. Aber andere haben sich auch diesem Jesus angeschlossen und haben auch eine Veränderung in ihrem Leben erfahren. Und das Beispiel von Philippus soll uns heute mal ermutigen. Jesus findet Philippus, Philippus findet Nathanael. Wen findest du? Wen finde ich? Wer ist in meinem Umfeld, dem ich auch gern sagen würde, hey, ich habe den gefunden, der alles verändert hat in meinem Leben. Den musst du kennenlernen. Jesus Christus. Wen aus deiner Familie, aus deiner Nachbarschaft, von deiner Arbeit, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Umfeld, wen würdest du gerne mit Jesus bekannt machen? Wem würdest du gerne sagen, ich habe Jesus kennengelernt, lern du ihn auch kennen? Vielleicht denkst du dir, ah, am liebsten allen, aber die wollen das ja gar nicht hören. Und vielleicht habe ich mir auch schon mal den Mund verbrannt. Und vielleicht ist das auch alles gar nicht so leicht. Da möchte ich dir Mut machen, betet zu Jesus und erwarte von ihm, dass er auf seine Art handelt. Bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet finden, sagt Jesus dann einige Zeit später. Ich glaube, Philippus war dabei und hat's gehört. Bevor wir mit den Menschen über Gott reden, sollten wir mit Gott über die Menschen reden. Wir dürfen sagen, Jesus, in meinem Leben sind Menschen und ich würde sie gerne zu dir bringen. Ich weiß aber nicht wie. Und ich möchte auch nicht durch eine unbedachte Aktion alles kaputt machen. Zum Beispiel, lasst uns mit Gott im Gespräch sein über Menschen, die wir auch gerne in die Jüngerschaft holen würden. Und dann, pray until something happens. Bete, bis etwas passiert. Vielleicht kennt ihr noch diese Armbänder aus den 90ern, glaube ich, die gibt's immer noch. Push. Wir beten so lange, bis etwas passiert. Ich habe mal eine Story gehört. Ich weiß nicht, ob ich sie hier erzählt habe. Wenn nicht, ist nicht schlimm, die ist gut. Ein Mann hat gesagt zu seinem Freund, ich bete so lange für dich, bis du auch Nachfolger von Jesus geworden bist. Hat er gemacht. Und ungefähr 50 Jahre später hat er aufgehört zu beten, weil dann war es soweit. Und dann haben die beiden als alte Herrschaften sich gefreut, dass sie beide zu Jesus gehören. Ja, manchmal geht es ganz schnell wie bei den ersten Jüngern. Hier, folge mir nach, jo, bin dabei. Aber oft geht's auch nicht so. Weil Menschen sagen, keine Ahnung, Jesus, Rabbi, Lehrer, was soll das sein? Warum soll das eine Ehre sein, dem nachzufolgen? Verstehe ich nicht. Und da braucht es Zeit, da braucht es Geduld, da braucht es vor allem mehr als alles andere das Wirken des Heiligen Geistes. Also lasst uns Menschen sein, die sagen, Jüngerschaft beginnt damit, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und das sagt er nicht nur zu mir. Er möchte es durch mich anderen Menschen sagen. Und dieses diese Sache hat ganz viel zu tun mit Gebet. Mit Weisheit, die von oben kommt. Lasst uns Menschen zu Jesus bringen. Wir machen das direkt, indem wir eine ganz kurze Zeit machen der Stille. Und wenn du magst, kannst du dir 2 bis 5 Namen aufschreiben, in dein Handy tippen oder einfach in deinem Kopf merken und sagen, für diese Menschen möchte ich beten. Ab sofort und vielleicht sogar täglich, dass Jesus sie in seine Nachfolge ruft. Nutz diese Zeit, um mit Gott über dieses Thema jetzt gemeinsam zu sprechen. Vater, ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Du hast jeden Einzelnen gerufen, so wie du Philippus gerufen hast. Du hast gesagt, folge mir nach. Damit beginnt Jüngerschaft. Und wir wollen aber auch von Philippus lernen, dass wir andere Menschen suchen und finden, damit sie auch Teil deines Teams werden dürfen. Du weißt alle Namen, die gerade genannt wurden im Gebet. Wir möchten deinen Segen über diesen Menschen aussprechen und ihn von Herzen wünschen, dass sie dich kennenlernen und eine Beziehung mit dir als deine Schülerinnen und Schüler starten können, Jesus. Amen. Folge mir nach. Also Philippus haben wir uns so ein bisschen angeschaut, sofort begeistert, sofort dabei. Dann kommt Nathanael und Nathanael sagte, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Total interessant. Er reagiert sehr zurückhaltend. Das hat auch einen Grund. Nazareth war ein Kaff, würde man heute sagen, sehr unbedeutend. Etwa 200 Einwohner, lag in Galiläa, war eine verrufene Gegend. Vielleicht kennst du das, wenn man in größeren Städten ist vor allem. Ja, sagt man, oh, der Stadtteil, oh, ganz schwierig. Ich komme aus Marburg in Hessen und da gab es einen Stadtteil, der war total verrufen. Und da hat man sich immer erzählt, oh, da werden Drogen verkauft und da wird geklaut. Kann sein, dass das alles stimmte. Ja, aber als Kind hast du das gehört und dann sind wir einmal so mit dem Bus durch diesen Stadtteil durchgefahren und ich habe so aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, bestimmt sehe ich gleich eine Schlägerei oder ich sehe bestimmt gleich, wie was Schlimmes passiert. Mein Herz pochte und ich war total aufgeregt. Übrigens ist in diesem Stadtteil mittlerweile eine Gemeinde, die gesagt hat, wir wollen Hoffnung in diesen Stadtteil bringen. Die haben eine ganz andere Perspektive darauf, als ich sie als Kind hatte. So war Nazareth. Ja, das war, ey, Nazareth. Da am besten, wenn du da durch musst, fahr außen rum, ist angenehmer. Ist eine komische, ganz komische Stadt. Und Jesus war sofort in der Schublade für Nathanael, weil er sagt, ich weiß, was man über Nazareth berichtet. Und, das war aber noch lange nicht alles, Nathanael kannte sich im Alten Testament aus. Na Gott, gab es alle möglichen Hinweise, aber es gab keinen Hinweis darauf, dass der Messias aus Nazareth kommt. Also hat er sich gesagt, das kann nicht sein. Also wenn dieser Jesus aus Nazareth kommt, dann kann er nicht der Messias sein, weil aus Nazareth kommt nichts Gutes. Es war damals sogar ein Spruch, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Er hat also Zweifel. Vielleicht haben wir auch Zweifel. Vielleicht haben sie ganz andere Hintergründe. Vielleicht gibt's auch Leute, die sagen, oh, das mit Jesus, ich habe da so meine Bedenken. Und was kann man tun, wenn man Bedenken hat? Dann könnte man sagen, ihr red mal mit dem Harald, ja? Geh mal zu einem Seelsorger, geh zu einem Pastor, geh zu einem Gemeindeleiter, tauscht euch mal aus über die Zweifel. Vielleicht ist was dahinter, vielleicht auch nicht. Redet doch mal darüber. Aber Philippus hat eine ganz andere Idee. Ja, der ist on fire. Und er sagt schlicht und einfach, komm und sieh. Komm einfach mit und schau dir das mal an. Komm und sieh, mach dir selber ein Bild, begegne diesem Jesus, rede mit ihm und dann können wir weiterreden. Ich finde das total interessant. Es ist normal, Zweifel zu haben, hier, wo kommt der überhaupt her, was will der überhaupt? Ja, und dann kann man nachdenken und reden, alles gut, aber hier heißt es, komm und sieh, begegne diesem Jesus. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Es geht nämlich gar nicht darum, dass Nathanael Jesus sieht, sondern es geht darum, dass Jesus Nathanael sieht. Jesus sah, wie Nathanael zu ihm kam und sagte, da kommt ein wahrer Israelit, in ihm ist keine Falschheit. Woher weiß Jesus das? Habt ihr eine Idee? Er kann es eigentlich gar nicht wissen, weil er hat Nathanael vorher noch nie gesehen. Also er beschreibt den Charakter einer Person, der er noch nie begegnet ist. Jesus hat ihn angeschaut und er hat ihn durchschaut. Und er sagt, Nathanael ist ein wahrer Israelit. Das bedeutet ein Mann, der echt ist, der ehrlich ist, der aufrichtig ist, der für Gott lebt, für Gott leben will. Und Nathanael merkt, Moment, irgendwas passt hier nicht. Warum kennt er mich? Da sagte Nathanael zu Jesus, woher kennst du mich? Ja, würde ich auch fragen, woher weiß er das? Dass ich jeden Tag treu in der Tora lese, dass ich meine Gebete verrichte, dass ich ein Vorbild bin für mein Umfeld. Woher weiß er das? Woher kennst du mich? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Bevor Philippus dich gerufen hat, habe ich dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Feigenbaum, eine sehr verbreitete Pflanze, ein sehr verbreiteter Baum in Israel, etwa 3 bis 5 Meter hoch und bekannt dafür, dass man sich dort schön ausruhen kann. Ein gemütlicher Platz, der Schatten spendet. Also war Jesus, also saß mal der Nathanael unterm Feigenbaum und Jesus hat sich so vorbeigeschlichen und hat ihn dann heimlich beobachtet oder wie? Nein, Jesus hat ihn innerlich gesehen, weil er Gott selbst ist. Jesus hat ihn gesehen. Und wisst ihr, der Feigenbaum ist so ein Bild für die Komfortzone, könnte man sagen. Wahrscheinlich haben die wenigsten von uns einen Feigenbaum. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier so wachsen würde. Aber viele von uns haben so einen gemütlichen Sessel. Ja, wir haben zu Hause so eine Sofalandschaft. Und wenn wir als ganze Familie mal da drauf sitzen, da gibt's so die eine Ecke. Wer zuerst kommt, der sitzt immer in dieser Ecke. Ja? Und es bin meistens nicht ich. Ja, aber vielleicht hast du auch so einen Platz. Und der Nathanael, der hatte seinen Feigenbaum. Und da saß der im Schatten und hat das Leben genossen. Der Feigenbaum ist ein Bild für die Komfortzone, für einen Ort, an dem ich mich wohlfühle, wo ich meine Ruhe habe, wo ich zufrieden bin. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe dich in deiner Komfortzone gesehen. Ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, ich habe dich auf dem Sofa gesehen, ich habe dich beim Mittagsschlaf gesehen. Und ich möchte dich unter dem Feigenbaum hervorrufen und sagen, folge mir nach. Steh mal auf. Nachfolge bedeutet, von Jesus zu lernen. Nachfolge bedeutet, Jesus als Lehrer zu haben. Aber was ist so die Pädagogik von Jesus? Vielleicht habt ihr schon mal dieses Modell aus der Erlebnispädagogik gehört und ich finde, Jesus setzt das brillant um. Es gibt die Komfortzone, ja, der Feigenbaum. Das ist der Bereich, in dem ich mich sicher fühle. Da war der Nathanael. Dann gibt es die Lernzone. Das ist der Bereich, in dem ich herausgefordert, aber nicht überfordert werde. Ich mache neue Erfahrungen, ich kann was lernen, ich kann mich weiterentwickeln. Und dann gibt es die Panikzone. Die kennen wir leider auch. Das ist der Bereich, wo ich Angst habe, wo ich überfordert bin, wo ich nicht weiter weiß. Und ich glaube, es ist folgendermaßen. Jesus möchte uns in die Lernzone rufen. Und sagt, Nachfolge heißt, du gehst in die Lernzone. Das bedeutet nicht, dass du nicht mehr in die Komfortzone darfst. Natürlich darfst du dahin. Aber nur, um dich auszuruhen. Nur, um neue Kraft zu sammeln. Aber dann kommst du wieder in die Lernzone. Und Jesus lässt es auch zu, dass wir in die Panikzone geraten. In dem Psalm wird das dunkle Tal genannt. Oh ja, das kennen wir auch. Und Jesus lässt es auch zu, dass wir überfordert sind. Aber steht im Korintherbrief, er lässt es nicht zu, dass die Versuchung größer wird, als wir sie ertragen. Und manchmal merken wir, wir denken vielleicht, wir wären in der Komfortzone oder wir denken, wir wären in der Panikzone. Aber mit Jesus wird daraus plötzlich eine Lernzone. Das ist Nachfolge. Zu lernen vom Meister. Was ist dein Feigenbaum? Was ist deine Komfortzone? Vielleicht ist es so ein schöner Sessel. Vielleicht hast du sogar einen Baum im Garten, unter dem du dich ausruhst. Also eher im Sommer natürlich. Vielleicht sind es auch andere Menschen, die dich nicht herausfordern. Mit denen du vielleicht sogar schön lästern kannst über wieder andere Menschen. Nachfolge heißt nicht, dass alles bequem ist und du dich schön zurücklehnen kannst. Nachfolge heißt, Jesus ruft dich in die Lernzone. Er ist ein Lehrer. Also er möchte, dass du lernst. Was denn sonst? Sonst wäre er ein schlechter Lehrer. Er ist aber der beste Lehrer. Das bedeutet, er fordert dich heraus. Er lässt es zu, dass du Dinge erlebst, wo du vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch bist. Er möchte, dass du vorankommst. Er möchte, dass du dich weiterentwickelst. Er möchte, dass du wächst. Und deshalb sagt er, ich habe dich gesehen. Unter dem Feigenbaum. Und ich möchte, dass du aufstehst. Ich möchte, dass du aus der Komfortzone in die Lernzone gehst. Also, Nathanael hat Jesus jetzt gesehen. Wurde von Jesus angesprochen. Wie reagiert er jetzt? Nathanael antwortete ihm, Rabbi, aha, er nennt ihn jetzt schon Lehrer. Rabbi heißt auf Deutsch ungefähr mein Lehrer, mein Meister. Du bist Gottes Sohn, der König von Israel. Hey, weißt du, wenn der Heilige Geist dich so gepackt hat, dann brauchst du keine Argumente mehr. Wenn Gott dich in seiner Kraft berührt hat, dann erkennst du, dass er der Messias ist. Und genau das passiert. Er sagt, hey, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Ich habe den gefunden, den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, vielleicht ohne es zu merken. Und Jesus, wäre jetzt perfekt, um ein Happy End zu haben, sagt, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, du wirst noch Größeres sehen. Also Jesus sagt so, sorry, wir sind gerade noch beim Aufwärmtraining. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Also Nathanael ist schon völlig geflasht, völlig beeindruckt von Jesus. Und Jesus sagte, ja, jetzt geht's erst los. Das war gerade mal der Anfang. Warte mal, bis ich warm gelaufen bin. Dann geht's hier noch mal ganz anders ab. Und dann sagt Jesus einen Satz, den ich so heftig finde. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also er spricht jetzt zu allen, also auch zu uns, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabfahren über den Menschensohn. Nathanael, wir haben es schon gehört, kannte sich aus in den alten Schriften, bei dem ist sofort eine Geschichte hochgekommen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was er meint. Jakob, ne? Jakob und die Himmelsleiter, ne? Jakob, der Stammvater des Volkes Israels hat geschlafen, den Kopf auf den Stein gelegt, dann hatte er einen Traum, eine Vision, was auch immer Gott hat gesprochen und eine Leiter zum Himmel eröffnete sich, Engel gingen auf und ab. Und das war so ein Bild, der Himmel ist offen, Gott ist da, Gott wirkt, die Grenze zwischen Himmel und Erde ist durchbrochen, weil Gott regiert. Die Trennung zwischen Gott und Mensch ist nicht mehr länger im Weg, sie ist überwunden. Und spätestens als Jesus auferstanden ist vom Tod, war völlig klar, was das bedeutet für Nathanael. Der Weg zu Gott ist frei. Der Himmel ist offen. Und Nachfolge heißt, du wirst noch Größeres sehen. Egal, was du schon erlebt hast, du wirst noch Größeres sehen, weil wir sind noch auf dieser Erde. Und das Allergrößte und Schönste und Beste, das werden wir noch sehen, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber Jüngerschaft bedeutet auch, schon jetzt immer mal wieder einen Ausschnitt von Gottes Herrlichkeit zu sehen. Schon jetzt heilt Gott Menschen. Schon jetzt versöhnt Gott kaputte Beziehungen. Schon jetzt hilft Gott mir, mitten im Leid Freude zu empfinden. Schon jetzt. Aber egal, wie es uns geht, wenn du zu Jesus gehörst, darfst du wissen, das Beste kommt noch. Wir werden noch Größeres sehen. Und wir werden erleben, wie alles Negative, alles Schlechte beendet wird, ein für alle Mal. Es hat schon begonnen am Kreuz. Folge mir nach. Damit beginnt Jüngerschaft. Und vielleicht bist du so ein Philippus, der sagt, jawohl, ich komme nicht allein, Jesus. Ich bringe mir ein paar Freunde mit. Halleluja, bete für deine Freunde und lade sie ein zu Jesus. Vielleicht bist du aber auch so ein Nathanael-Typ. Ich mag den Nathanael sehr, ich kann mich sehr mit dem identifizieren. Moment, ist das überhaupt alles so gut und sinnvoll? Dann sagt Jesus vielleicht heute zu dir, komm und sieh. Schau es dir einfach an. Du bist eingeladen, mich zu beobachten, mit mir zu reden, zu mir zu kommen. Und ich will dich einladen, dich ganz neu einzulassen auf diesen Jesus. Und zu sagen, Jesus, du bist nicht nur mein Freund. Nein, du bist mein Lehrer. Und du darfst mich herauslocken aus meiner Komfortzone. Ja, da wo ich so gern sitze, schönes Kissen, alles bequem. Ich bin bereit aufzustehen und zu lernen von dir. Auch wenn das unangenehm werden kann, wenn mich das herausfordern kann. Ich möchte von dir lernen. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam zu beten und diesem Jesus neu zu sagen, ich möchte mit dir leben. Du darfst, wenn du magst, gerne dazu aufstehen und das Gebet zu deinem Gebet machen. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Und wir danken dir, dass du ein Lehrer bist, ein Rabbi, der uns zeigt, wie Leben funktioniert. Wir danken dir aber, dass du zugleich auch der Messias bist. Du bist Gott als Mensch. Du bist gekommen, um diese Welt ein für alle Mal zu überwinden. Und wir danken dir, dass wir noch Größeres sehen werden. Dass wir noch erleben dürfen, wie du deinen Sieg vollenden wirst. Und wir wünschen uns, dass die Freie Christengemeinde Pfaffenhofen ein Ort ist, an dem dieser Sieg immer wieder sichtbar wird, an dem Menschen auch in Zukunft lernen können, was es heißt, mit und für Jesus zu leben. Und ein Ort, an den Menschen kommen, die dich noch nicht kennen. Wir wünschen uns, dass dieser Ort hier Ausstrahlung hat und dass dadurch Menschen von deiner Liebe erfahren und verändert werden. Und wir danken dir dafür, dass du es tun wirst, Jesus. Wir danken dir dafür, dass du allmächtig bist und dass du Menschen weiterführst, leitest und veränderst durch deinen Heiligen Geist. Wir preisen deinen Namen und wir danken dir, dass wir dich kennen und zu dir gehören dürfen und dass du uns annimmst, wie wir sind, Herr. Amen.